Wir sind im ersten Buch Könige, Kapitel 1 und Kapitel 2 und in der ersten Chronik Kapitel 28 und Kapitel 29. Wir werden zuerst im ersten Könige sein, aber ihr könnt auch einen Finger in der ersten Chronik lassen. Wir haben die letzten Monate das Leben von David studiert und werden uns heute seine letzten Worte ansehen. Das Ende seines Lebens. Und die Geschichte von David finden wir im Samuel, Buch 2. Samuel. Vor allem hier seine Königsherrschaft. Und erster Könige, am Anfang sehen wir jetzt, wie er sozusagen seinen Herrscherstab weiterreicht an seinen Sohn Salomo. Parallel dazu haben wir im ersten Buch der Chronik auch das Leben von David. Und dann zweite Chronik, auch die Geschichte der Könige von Israel, wobei in der Chronik nur die Geschichte von Juda vorkommt, der Könige von Juda. Im zweiten Buch, erste, zweite Könige, finden wir die Geschichte der Könige von Juda und Israel. Nach jüdischer Tradition wurde erste, zweite Buch Könige, war ursprünglich ein Buch, wurde von Jeremia geschrieben. Genau weiß man es nicht. Aber auf jeden Fall, die Perspektive der Königsbücher ist mehr von einer prophetischen, politischen Perspektive. Währenddessen das erste, zweite Buch Chronik, waren auch im Original ein Buch, wurde laut Tradition geschrieben von dem Schriftgelehrten und Priester Esra. Und da ist die Betonung mehr auf der religiösen Geschichte, vor allem auf dem Tempel. Anbetung, das ist das große Thema. Und wir werden uns heute das Ende von Davids Leben anschauen und dann die nächsten Wochen werden wir die Geschichte einfach weiter durchgehen, die Geschichte der Königszeit in Israel. Und ich möchte es so machen, dass ich beide Bücher parallel durchnehme. Also wir werden schauen, was Buch der Könige über einen König sagt und dann aber auch, was die Chronik parallel dazu, vor allem über die Könige von Juda sagt. Nur, dass ihr euch so auskennt, wo es hingeht, die nächsten Wochen. Heute schauen wir uns David an. 1. Könige, Kapitel 1, Vers 1. Und der König David war alt, hochbetagt. Also er ist am Ende seines Lebens, um die 70 Jahre alt. Das war ein schönes Alter, gerade auch damals. Und dann heißt es, man bedeckte ihn mit Kleidern, aber es wurde ihm nicht warm. War vielleicht so ein dürrer alter Mann. Erinnert mich an meinen Opa, das war auch so ein ganz dürrer alter Mann zuletzt. Und der Körper von David hat nicht mehr genug Wärme erzeugt, um sich selbst warm zu halten. Da sagten seine Diener zu ihm, man suche meinem Herrn, dem König, ein Mädchen, eine Jungfrau, dass sie vor dem König dienen stehe und seine Pflegerin sei. Wenn sie dann in seinem Schoß liegt, wird meinem Herrn, dem König, warm werden. Also es gab noch keine elektrischen Heizdecken. So damals haben das anders gelöst mit der schönen jungen Frau. Auch eine schöne Lösung, ne? Vielleicht ist sie oder wahrscheinlich ist sie auch eine seiner Nebenfrauen geworden, wird hier nicht gesagt. War aber nichts Unübliches für die damalige Zeit. Und man suchte ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet Israels und man fand Abishag, die Schunemiterin. Schunem war ein Kaff in der Nähe von Nazareth und brachte sie zum König. Das Mädchen aber war überaus schön. Und wenn der Heilige Geist sagt, dass ein Mädchen überaus schön war, dann war das eine ganz heiße Braut, die Abishag. Und sie wurde Pflegerin des Königs und bediente ihn. Aber der König erkannte sie nicht. Das heißt, er hat nicht mit ihr geschlafen. Also es ist hier nichts Unmoralisches an der Geschichte. Das war einfach seine Heizdecke, könnten wir sagen. Genau, sie war angestellt, dem König warm zu halten und ihn zu bedienen. Warum war das nicht der Dienst von einer seiner Frauen? Ich weiß nicht, vielleicht wollte er sich aus dieser ganzen Familienpolitik raushalten. Hätten sich die Frauen vielleicht gestritten oder wären eifersüchtig aufeinander gewesen. So holt er sich ein Mädel, neutral von außerhalb. Adonija, Vers 5, aber der Sohn der Haggit überhob sich und sagte, ich bin es, der König wird. Adonija war der viertälteste Sohn von David. Zwei Ältesten, Amnon und Absalom, sind ja gestorben und der drittälteste wird eigentlich nicht mehr erwähnt. Man nimmt auch an, dass er vor Zeiten gestorben war. Und so ist wahrscheinlich hier der Adonija der älteste Sohn. Damals in den Erbmonarchien war es üblich, dass der älteste Sohn die Nachfolge seines Vaters antritt. Israel war eigentlich keine Erbmonarchie. Es ist das erste Mal hier in der Geschichte Israels, dass ein König einem seiner Söhne das Königtum übergeben wird. David war kein Sohn von Saul. Und in Israel war es so, dass der Herr das Sagen hatte. Das heißt, nicht der Älteste wurde automatisch König, sondern den, den der Herr eingesetzt hat. Und der Herr hat die Nachfolge eigentlich schon geregelt. Er hat nämlich gesagt, der Salomo soll der nächste König sein. Und hier haben wir Adonija. Und er sagt, ist mir egal, ich bin es, der König wird. Und er schaffte sich Wagen und Reiter an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Sein Vater aber hatte ihn, solange er lebte, nie gekränkt, dass er gesagt hätte, warum handelst du so? Ja, hier haben wir wieder das Problem, dass David eigentlich ein sehr schwacher Vater war. Er hat ihn sein ganzes Leben lang nie gekränkt. Nie hartes Wort mit ihm gesprochen, offensichtlich ihn nie gezüchtigt. Und das ist keine gute Sache. Epheserbrief heißt es, ihr Väter, zieht eure Kinder auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. In den Sprüchen 29 heißt es, Rute und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Also ein Kind, was keine Grenzen hat, was nicht gezüchtigt wird, wird automatisch ein Monster, wird ein Verbrecher. Die Bibel sagt uns, dass wir eine gefallene Natur haben von Natur aus. Und wenn da kein positiver Einfluss ist von Seiten der Eltern, keine Zucht ist, keine Ermahnung im Herrn, kein positives Vorbild, dann werden Kinder meistens keine sehr guten Leute. Sprüche 22 heißt es, Narrheit haftet im Herzen des Knaben, doch die Rute der Zucht entfernt sie davon. Und David hat sich geweigert, hier seinen Sohn anscheinend auch nur einmal zu züchtigen oder zurechtzuweisen. Und das entsprechende Ergebnis ist dieser Sohn auch. Er ist sehr eitel, er überhebt sich, er ist stolz. Und seht ihr, er wartet hier nicht mal, bis sein Vater David gestorben ist. Müsst ihr euch mal vorstellen, hier am Ende seines Lebens und sein Sohn sagt im Prinzip, ja, Alter, du hast ausgesorgt, ich bin jetzt der neue Mann, du kannst jetzt ruhig abtreten und das, was du sagst, das, was der Herr dir gesagt hat, ist mir eigentlich egal, ich werde der neue König sein. Das war so die Einstellung von Adonija. Und er schaffte sich Wagen und Reiter an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. So wie sein älterer Bruder Absalom hat sich von dem das Vorbild abgeschaut. Und dann heißt es in Vers 6 weiter, und auch war er sehr schön von Gestalt, und seine Mutter hatte ihn nach Absalom geboren. Also er war dazu noch ein schöner Kerl. Heißt in der Bibel, dass David ein schöner Mann war und er hatte die schönsten Frauen des Reiches. Also hatte er auch sehr schöne Söhne. Und Schönheit ist nicht immer ein Vorteil. Ich denke, schöne Menschen haben es schwieriger, größeres Problem mit Stolz zu kämpfen. Und das sehen wir auch hier. Und er hatte seine Verabredungen mit Joab, dem Sohn der Zeruja, getroffen, dem Heerobersten, und mit dem Priester Abiatar, und sie standen mit ihrer Hilfe hinter Adonija. Also hier eine ganze Verschwörung, die hier passiert. Und ich denke, das hat dem David besonders geschmerzt. Joab, war bis jetzt immer loyal David gegenüber gewesen. Nicht immer loyal dem, was David gesagt hat. Er war nicht unbedingt ein gehorsamer Herr Oberster, aber er ist eigentlich immer zu David gestanden. Und dann auch der Priester Abiathar war ein Mann, den David beschützt hat, jahrelang, der jahrelang an seiner Seite gekämpft hat und gegangen ist, und jetzt verlässt er ihn. Warum war das so? Meine Vermutung ist, dass die beiden Männer bitter geworden sind, eifersüchtig. Joab auf den Amasa, den David zum Heerobersten an seiner Stelle eingesetzt hat, und dann hat er ihn umgebracht, hat ihn aus dem Weg geräumt, dass er wieder der Erste war. Aber ich denke, da war er bitter drüber. Und Abiathar vielleicht auf Zadok, weil David ihn zum obersten Priester gemacht hat. Wir sehen hier wieder mal ein Beispiel, wie gefährlich es ist, wenn wir Bitterkeit zulassen, Unversöhnlichkeit in unserem Herzen. Das hat Konsequenzen. Jesus sagt nicht umsonst, dass wir vergeben müssen. Epheser Brief Kapitel 4 heißt es, vergebt, wie auch Christus Jesus euch vergeben hat. Und Jesus sagt uns in den Gleichnissen, wenn wir nicht vergeben, dann sind wir eigentlich die, die sich am meisten verletzen. Und wir müssen aufpassen, dass nicht so eine Wurzel der Bitterkeit in unserem Herzen hervorsprost. Hat immer schlechte Konsequenzen, ja.
Darf man was sagen? Ich sage aber, warum erst diese blöde Eifersucht?
Ja.
Die Eifersucht, eigentlich brauchen wir sie doch gar nicht haben. Jeder Bruder oder Schwester von uns ist wertvoll.
Ja klar, Eifersucht ist was, was aus unserem Fleisch kommt, ne? Eifersucht ist Stolz, eigentlich. Wir denken, wir verdienen etwas, was wir nicht bekommen. Das ist immer ein Problem, enttäuschte Erwartungen, oder? Das ist immer ein Problem. Am besten ist, wenn wir einfach Tag für Tag mit Gott leben und sagen, Gott, was immer du willst, dein Wille geschehe, nicht meiner, so wie Jesus es gesagt hat, im Garten Gethsemane. Das ist die beste Vorsorge gegen Bitterkeit oder enttäuschte Erwartungen. Wir einfach sagen, wie Jesus auch gesagt hat, wenn ihr euer Tagewerk gemacht habt, dann sagt, hey, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur das getan, was du uns aufgetragen hast. Aber nicht diese Erwartung, dass ich eine besondere Position kriege oder dass ich über den anderen stehe. Dieses Konkurrenzdenken ist sehr zerstörerisch, gerade auch im Leib Christi. Und es zeigt eigentlich, dass unser Herz nicht in der rechten Beziehung mit Gott ist. Weil wenn Gottes Wille es ist, einen anderen an meine Stelle zu setzen oder über mich zu setzen, dann preis dem Herrn. Wer bin ich, dass ich mit Gottes Willen hier rechten kann oder streiten kann? Und Abiathar oder Adonia, besser gesagt, auch die anderen beiden, stimmt schon, Abiathar und Joab waren hier in Rebellion gegen den klaren, offenbarten Willen Gottes. Das ist Stolz. Aber der Priester Zadok und Benaja, der Sohn Jojadas, der war der Chef der Leibwache, der Elitetruppen. Und der Prophet Nathan und Shimi und Rei und die Helden, die David hatte, waren nicht mit Adonia. Also David hatte auch noch immer sehr einflussreiche Männer in seinem Reich an seiner Seite. Und Adonia schlachtete Schafe und Rinder und Mastvieh bei dem Stein Sohelet, der neben Enrogel ist. Und er lud alle seine Brüder, die Söhne des Königs ein und alle Männer von Juda, die im Dienst des Königs standen. Den Propheten Nathan aber und Benaja und die Helden und seinen Bruder Salomo lud er nicht ein. Also wir haben eine Verschwörung, wieder unter einem religiösen Mäntelchen. Sie opfern, versucht dem Ganzen einen Anschein von Legitimität zu geben, lade die Obersten ein, dass es so aussieht, dass alle auf seiner Seite sind. Aber eben diese anderen Personen, deren Herz mit David war, die hat er nicht eingeladen. Vers 11. Das sagte Nathan zu Bathseba, der Mutter Salomos: Hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Haggit, König geworden ist? Und unser Herr David hat nichts davon erkannt. Sehen wir, wie wenig David noch die Fäden in seiner Hand hatte. Er war so alt, dass er nicht mehr wirklich mitgekriegt hat, was in seinem Reich abgeht. Und nun komm, ich will dir einen Rat geben und so rette dein Leben und das Leben deines Sohnes Salomo. Wenn der Adonia an die Macht gekommen wäre, hätte er ganz sicher alle Konkurrenten umbringen lassen. Das war üblich damals so. Und Nathan sagt hier Bathseba, wenn wir das nicht verhindern, diesen Coup, diese Rebellion, dann sieht es schlecht für dich aus. Es geht um dein Leben und um das Leben deines Sohnes Salomo. Auf, geh zum König David hinein und sage zu ihm, hast nicht du selbst, mein Herr, König deiner Magd, geschworen und gesagt, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein und er soll es sein, der auf meinem Thron sitzen wird? Warum aber ist Adonia König geworden? Sieh, während du dort noch mit dem König redest, werde ich nach dir hineinkommen und deine Worte bekräftigen. Da ging Bathseba zum König hinein in das Gemach. Der König aber war sehr alt und Abishag, die Schunemiterin, bediente den König. Und Bathseba verneigte sich und fiel vor dem König nieder. Da sagte der König, was hast du? Und sie sagte zu ihm, mein Herr, du selbst hast ja deiner Magd bei dem Herrn, deinem Gott, geschworen, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein und er soll es sein, der auf meinem Thron sitzen wird. Und nun siehe, Adonia ist König geworden und du, mein Herr und König, hast nichts davon erkannt. Und er hat Stiere und Mastvieh und Schafe in Menge geschlachtet und hat alle Söhne des Königs und den Priester Abiathar und den Heerobersten Joab eingeladen, aber deinen Knecht Salomo hat er nicht eingeladen. Auf dich aber, mein Herr und König, auf dich sind die Augen von ganz Israel gerichtet, dass du ihnen bekannt gibst, wer auf dem Thron meines Herrn des Königs nach ihm sitzen soll. Und es wird geschehen, wenn mein Herr der König bei seinen Federn liegt, dass ich und mein Sohn Salomo als Schuldige dastehen. David, es geht um unser Leben hier. Und wisst ihr, du hast uns auch versprochen, dass Salomo König sein wird. Haben wir hier irgendwas missverstanden? Alle warten auf dich, dass du Bescheid gibst, wer der wahre König ist. Und siehe, während sie noch mit dem König redete, kam der Prophet Nathan hinein. Na, eine Sache wird durch zwei Zeugen bestätigt und Nathan hat das ganz geschickt eingefädelt. Und man meldete dem König, der Prophet Nathan ist da. Und er kam herein vor dem König und warf sich vor dem König auf sein Angesicht zur Erde nieder. Und Nathan sagte, mein Herr und König, du hast wohl selbst angeordnet, Adonia soll nach mir König sein. Und er soll es sein, der auf meinem Thron sitzen wird. Denn er ist heute hinabgegangen, hat Stiere und Mastvieh und Schafe in Menge geschlachtet und hat alle Söhne des Königs und die Heerobersten und den Priester Abiathar eingeladen. Und siehe, sie essen und trinken vor ihm und sagen, es lebe der König Adonia. Mich selbst aber, deinem Knecht und den Priester Zadok und Benaja, den Sohn Jojadas, und deinen Knecht Salomo hat er nicht eingeladen. Wenn diese Sache von meinem Herrn, dem König aus, so geschehen ist, dann hast du deine Knechte also nicht wissen lassen, wer auf dem Thron meines Herrn, des Königs, nach ihm sitzen soll. Normalerweise hat der Prophet den König gesalbt und Nathan war ein guter Freund von David. Sagt, hey, hast du hier irgendwas getan hinter unseren Rücken, ohne es uns zu sagen? Das klingt nicht nach dir, David. Und ich mag das, diese Freundschaft zwischen Nathan und König David. Weil das letzte Mal, wo wir den Propheten Nathan gesehen haben, hat er David sehr direkt zurechtgewiesen, wegen seinem Ehebruch mit Bathseba. 2. Samuel Kapitel 12. Ich glaube, das hat die Freundschaft nur gestärkt. Das ist wahre Freundschaft. Wenn ein Freund den Mut hat, die Liebe hat, einem direkt zu sagen, was falsch läuft. Manchmal sind wir blind oder meistens sind wir blind, wenn wir sündigen. Sünde macht uns blind. Und preis dem Herrn, Gott sei Dank für die Menschen, die uns lieb genug haben, dass sie sagen, hey, schau dir mal dein Leben an, da läuft was sehr faul. Das ist eine gute Sache, das ist wahre Freundschaft. Wenn mir dein Wohl wichtiger ist als sogar unsere Beziehung, dass du mich magst. Viele Leute sagen nichts, weil, ja, wenn ich den konfrontiere, dann mag er mich vielleicht nicht mehr. Das ist Menschenfurcht. Aber Nathan sprach das Wort des Herrn Gottes Wahrheit in das Leben von David. Und er hat es geschätzt. David hat ein demütiges Herz. Er hat gehört auf den Nathan. Er hat sich korrigieren lassen und er hat Buße getan. Und wir sehen hier diese wunderschöne Freundschaft von diesen zwei alten Männern, die so lange Zeit miteinander gelebt und Seite an Seite für den Herrn unterwegs waren. Da antwortete der König David und sagte, ruft ihr Bathseba. Die ist scheinbar rausgegangen, als der Nathan hereinkam. Und sie kam herein vor den König und trat vor den König. Und der König schwor und sprach, so wahr der Herr lebt, der meine Seele aus jeder Not errettet hat. Ist das ein tolles Zeugnis am Ende deines Lebens? Zu sagen, der Herr lebt, der meine Seele aus jeder Not errettet hat. Nicht, dass er keine Not hatte. Ist durch sehr schwere Zeiten gegangen, aber der Herr war immer mit ihm. Und der Herr hat ihn immer gerettet, selbst aus der Not. Ja, wie ich dir einst bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen habe, indem ich sprach, gewiss, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein, und er soll der Erste sein, der an meiner Stelle auf meinem Thron sitzen wird. Ja, so werde ich am heutigen Tag tun. David war ein Mann, der zu seinem Wort gestanden ist. Genauso wie Jesus uns das sagt. Euer Ja sei Ja, euer Nein sei Nein, alles andere ist verbösend. Einfach ehrlich sein, Versprechungen halten. Und ich mag das hier an David. Inmitten von dieser ganzen Manipulation und Leute, die Macht an sich reißen wollen und Politik und bla bla bla, tut der David einfach das, was Gott ihm gesagt hat. Gott hat ihm gesagt, da, Salomo soll der Nachfolger sein. Und er tut einfach stur das, was Gott ihm sagt. Das ist weise. Einfach Gott gehorchen, dem, was er gesagt hat. Da verneigte sich Bathseba mit dem Gesicht zur Erde und warf sich vor dem König nieder und sprach, es lebe mein Herr, der König David ewig. Ich weiß nicht, wie das für ihn geklungen hat hier, so kurz vor seinem Tod. Darauf sagte der König David, ruft mir den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas, und sie kamen herein vor dem König. Und jetzt gibt ihnen der König so einen Plan mit 5 Punkten. Und der König sprach zu ihnen, nehmt die Diener eures Herrn mit euch und lasst meinen Sohn Salomo auf meiner eigenen Mauleselin reiten und führt ihn zum Gion hinab. Also, lasst den Salomo in meiner königlichen Limousine fahren, mit der normalerweise nur ich fahre. Und führt ihn zum Gihon hinab. Das war die Quelle dort, gerade außerhalb von Jerusalem, die Hauptwasserversorgung von Jerusalem. Das war der Ort, wo natürlicherweise viele Leute rumgehangen sind, ein öffentlicher Platz. Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salben. Und er sollte ins Horn stoßen und sagen, es lebe der König Salomo. Dann zieht wieder herauf hinter ihm her und er soll hereinkommen und sich auf meinen Thron setzen. Er ist es, der an meiner Stelle König sein soll. Und ihn habe ich dazu bestimmt, Fürst über Israel und über Juda zu sein. Da antwortete Benaja, der Sohn Jojadas, dem König und sagte, Amen. So spreche der Herr, der Gott meines Herrn, des Königs. So wie der Herr mit meinem Herrn, dem König, gewesen ist, so möge er mit Salomo sein und seinen Thron noch größer machen als den Thron meines Herrn, des Königs David. So zogen die Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojadas und die Kreter und Pleter, die Elitetruppen, die Leibwache, hinab und diesen Salomo auf der Mauleselin des Königs Davids reiten. Also so eine königliche Einsetzungszeremonie. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, als der Prinz Charles hier geheiratet hat. So dieser Pomp, dieser Aufzug. So ist es wahrscheinlich zu vergleichen. Es war eine königliche Parade. David macht hier ganz deutlich, wer sein Nachfolger sein soll. Niemand sonst reitet auf seiner Eselin ungestraft. Und ganz klar, hier ist der Prophet, hier ist der Priester und sie salben Salomo zum König hier vor allen Leuten. Ganz klare Aussage von David auch hier. Er soll mein Nachfolger sein, der Fürst über Israel und über Juda. Und der Priester Zadok holte das Ölhorn aus dem Zelt, das heißt aus dem Bundeszelt, und salbte Salomo und sie stießen ins Horn und alles Volk sprach, es lebe der König Salomo. Und alles Volk zog hinauf hinter ihm her, und das Volk blies auf Flöten Und sie freuten sich mit großer Freude, so dass die Erde fast von ihrem Geschrei barst. Also das Volk, das Herz des Volkes war mit Salomo, die haben sich mit ihm gefreut. Vers 41. Und Adonija hörte es und alle die Geladenen, die bei ihm waren, als sie eben aufgehört hatten zu essen. Ja, denen ist das Essen im Hals stecken geblieben, kann ich mir vorstellen. Und Joab hörte den Schall des Horns und sagte, weshalb hört man die Stadt so lärmen? Während er noch redete, siehe, da kam Jonathan, der Sohn des Priesters Abiatar. Und Adonija sagte, kommt, denn du bist ein zuverlässiger Mann und wirst gute Botschaft bringen. Da antwortete Jonathan und sagte zu Adonija, nein, unser Herr, der König David, hat Salomo zum König gemacht. Und der König hat den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas und die Kreter und Pleter mit ihm gesandt und sie haben ihn auf die Mauleselin des Königs, auf der Mauleselin des Königs reiten lassen. Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan haben ihn am Gihon zum König gesalbt. Dann sind sie von dort mit Freudengeschrei heraufgezogen und die Stadt ist in Bewegung. Das ist das Geschrei, das sie gehört haben. Und außerdem Salomo hat sich auf den Königsthron gesetzt. Also, David hat seinen Thron geräumt und hat seinen Sohn drauf sitzen lassen. Das war ein eindeutiges Zeichen. Und außerdem sind die Diener des Königs hineingegangen, um unserem Herrn, dem König David, Segenswünsche zu überbringen, indem sie sagten, dein Gott mache den Namen Salomos noch herrlicher als deinen Namen und mache seinen Thron noch größer als deinen Thron. Und der König hat sich auf dem Lager anbetend geneigt. Und außerdem hat der König so gesprochen, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der heute einen von meinen Söhnen eingesetzt hat, der auf meinem Thron sitzt. Und meine Augen dürfen es noch sehen. Da erschraken all die Geladenen, die bei Adonija waren, und standen auf und gingen weg, jeder seines Weges. So ist es mit Rebellion. Ne? Die haben gemerkt, hier beim Adonija ist nicht viel zu holen und plötzlich hat er auch wieder sehr wenige Freunde gehabt. Hat nicht lang gehalten. Deswegen ist wichtig, dass wir uns um Jesus vereinen, um eine Person, um ihn, nicht um irgendeinen Zweck oder irgendeine andere Sache. Wir sind keine Zweckgemeinschaft, wir sind vor allem eine Familie, die Familie Gottes. Jesus ist unser Haupt, wir sind sein Leib. Hier diese Zweckgemeinschaft, diese Rebellion hat nicht lange gehalten, wo sie gemerkt haben, dass der Adonija der Loser ist hier, dass er am Verlieren ist. Sind alle weggelaufen, haben ihn allein dastehen lassen. Und Adonija fürchtete sich vor Salomo und er machte sich auf, ging hin und ergriff die Hörner des Altars. Hörner des Altars, das war das Leo. Kennt ihr das auch, wenn ihr Fangen gespielt habt? Dass es irgendwo ein Leo gibt, wo man sich festhaltet und da darf man dann abgeschlagen werden. Gibt es sowas bei euch in der Pfalz? Der Altar war sowas wie ein geistliches Leo. So ähnlich wie die Zufluchtsstätte. Ne? Das war so ein Brauch, wenn ein Mensch einen anderen erschlagen hat, ohne es zu wollen, durfte er zum Altar laufen, die Hörner festhalten. Das heißt, er hat einen fairen Prozess gekriegt zumindest. In Gesetz stand aber auch, wenn er schuldig ist, dann soll er vom Altar weggeführt werden und hingerichtet werden. Also es war kein absoluter Schutz, aber es war erstmal so eine gewisse Zuflucht. Und da wurde Salomo berichtet, indem er sagte, siehe Adonija, fürchte den König Salomo und siehe, er hält die Hörner des Altars fest und sagt, der König Salomo schwöre mir heute, dass seine Knecht nicht mit dem Schwert töten wird. Also er unterwirft sich hier auch unter Salomo und bittet um Gnade. Und Salomo sagte, wenn er sich als ein zuverlässiger Mann erweist, soll von seinem Haar keines auf der Erde fallen. Wenn aber Böses an ihm gefunden wird, dann soll er sterben. Und der König Salomo sandte hin und man holte ihn vom Altar herunter und er kam und warf sich vor dem König Salomo nieder. Und Salomo sagte zu ihm, geh in dein Haus. Also Unterwerfung, Geste der Demut, der Dankbarkeit auch. Das war große Barmherzigkeit, die Salomo gezeigt hat. Wie gesagt, es war damals eigentlich eher üblich, dass der Thronfolger alle anderen Konkurrenten erstmal aus dem Weg schaffen ließ. Und hier Adonija, der offen rebelliert hat gegen ihn, der wäre der erste Kandidat gewesen für die Hinrichtung. Aber Salomo zeigt ihm hier Gnade, sagt aber auch, Mann, sobald du irgendwo kleinste Zeichen von Rebellion und es ist vorbei mit dir. Als nun die Tage Davids herannahten, dass er sterben sollte, befahl er seinem Sohn Salomo und sagte, ich gehe nun den Weg aller Welt. Geht den Weg aller Welt, wir alle werden sterben, wisst ihr das? Menschen verdrängen das sehr gerne, aber es ist 100%. Von 100 Menschen sterben 100, ohne Ausnahme. Ich gehe den Weg aller Welt, aller Menschen. Bist du bereit zu gehen? Wir sollen immer bereit sein. Wir wissen nicht, wie lange unser Leben dauern wird. Wir sollen immer bereit sein. Leben wir ausgerichtet auf die Ewigkeit, mit dieser ewigen Perspektive. Dass wir sagen, ja Gott, ich lebe mein Leben zur Fülle für dich. Und wenn ich mal an meinem letzten Tag zurückschaue auf mein Leben, dann muss ich nichts bereuen, außer die Jahre vor Jesus. Ich meine, es tut mir leid, dass ich nicht früher zu ihm gekommen bin. Aber ich möchte nicht mal zurückschauen an meinem Totenbett und sagen, Mann, ich habe mein Leben verschwendet. Und ich habe für die falschen Dinge gelebt, für vergängliches Zeug, für das, was ich jetzt alles zurücklassen muss. Sind wir bereit? Leben wir so? So sei stark und erweise dich als Mann. Ermutigt hier den Salomo. Salomo war vielleicht so 16, 17 Jahre alt. War ein Teenager, wahrscheinlich ein verwöhnter Teenager. Ich meine, der ist hier im Palast aufgewachsen. Hatte keine richtigen Kämpfe zu kämpfen bis jetzt. Sei stark und erweise dich als Mann. Bewahre, was der Herr, dein Gott, zu bewahren geboten hat, dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnungen, seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz des Moses geschrieben ist, damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest. Damit der Herr sein Wort aufrechterhält, das er über mich geredet hat, als er sprach, wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, sodass sie in Treue vor mir leben, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, dann soll es dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Das war das Geheimnis von Davids Erfolg. Mit ganzem Herzen für Gott leben. Und es war die Verheißung, wenn deine Söhne mit mir leben, sagt der Herr, dann werde ich sie für immer auf meinem Thron sitzen lassen. Dann wird das Leben Bestand haben. So wie Jesus gesagt hat, wer sein Haus, sein Lebenshaus auf meinem Wort aufbaut, wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein Mensch, der sein Lebenshaus auf einem Felsen baut. Und selbst in den Stürmen des Lebens, selbst wenn der Sturm und der Regen kommen, wird es Bestand haben. Aber diejenigen, die Gottes Wort nur hören und dann rausgehen und anders leben, es nicht tun, das sind wie Menschen, die ihr Lebenshaus auf Sand bauen. Und dann, wenn Stürme kommen, die Tiefen des Lebens, dann wird es nicht Bestand haben, wird zusammenfallen. Das ist das Geheimnis meines Erfolges. Hier, Gottes Wort. Kennt Gottes Wort, liest Gottes Wort. Erste, was ein König machen musste, er musste das Gesetz kopieren mit seiner eigenen Hand, dass er Gottes Wort kennt. Und er sagt zu seinem Sohn, mein Sohn Salomo, das ist das Rezept für Erfolg, für ein heiles, für ein erfolgreiches Leben. Kenn Gottes Wort und setz einfach alles, was du da verstehst, stur um. Sei einfach stur gehorsam dem, was Gott dir sagt. Damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest. Erinnert mich an den Auftrag, den Mose seinem Nachfolger Josua gegeben hat. Ähnliche Worte. Wie kannst du dein Leben erfolgreich leben, heil leben? Indem du einfach tust nach das, was Gott sagt. Indem du lebst nach seinem Wort. Gottes Wort ist Heil für uns. Gott ist unser Konstrukteur. Er weiß, wie wir am besten funktionieren. So wie Die Konstrukteure von unseren Autos wissen, wie das Auto am besten funktioniert. Und sie sagen, okay, in das Auto musst du Diesel einfüllen, in das Benzin, so und so oft Öl wechseln, so und so oft Service. Wenn du so lebst, wenn du dein Auto so behandelst, dann wird es am besten sein, dann wird es am besten funktionieren. Das ist unsere Betriebsanleitung für unser Leben. Und natürlich kannst du stolz sein und sagen, haha, in der Betriebsanleitung steht, ich soll Diesel tanken, aber was geht mich das an? Ich mache, was ich will. Sollen die schreiben, was sie wollen? Ich bin mein eigener Gott, ich bin mein eigener Herr. Und du kannst an der Tankstelle stehen und Benzin tanken in deinem Dieselauto und da stehen und denken, oh Mann, bin ich cool. Ich kann mich hinwegsetzen über die Regeln, über die Gebote. Kannst du tun, aber das ist nicht cool, das ist blöd. Weil die Konsequenz wird sein, dass dein Auto nicht mehr richtig funktioniert. Und so ist es mit unserem Leben. Das ist Gottes Betriebsanleitung. Wenn du nach dem lebst, was hier drin steht in diesem Buch, dann wird es heil sein und dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du gesegnet sein. Wenn du rebellierst gegen das, was hier steht und dem nicht gehorchst, dann wirst du dein Leben zerstören. Einfaches Prinzip, Geheimnis meines Erfolges, Gottes Wort, einfach das tun, was Gott sagt. Und dann gibt ihm jetzt noch einige Tipps. Salomo war ein unerfahrener junger Mann, er war noch kein erfahrener Regent. Und er sagt ihm jetzt hier, wie er mit diesen Rebellen umgehen soll. Auch hast du ja selbst erkannt, was mir Joab, der Sohn der Zeruja, angetan hat. Er hat seinen Sohn Absalom ermordet. Was er den beiden Heerobersten Israels, Abner, dem Sohn Neas und Amasa, dem Sohn Jedas, angetan hat, dass er sie ermordet und so mit Kriegsblut den Frieden belastete. So hat er Kriegsblut an seinen Gürtel gebracht, der um seine Hüfte war, und an seine Schuhe, die an seinen Füßen waren. So handle nun nach deiner Weisheit und lass sein graues Haar nicht in Frieden in den Scheol hinabfahren, in das Totenreich. Joab hat die Todesstrafe verdient. Er war ein Mörder. Und irgendwie, David hat sich nicht getraut, ihn zu richten. Vielleicht hat er gemischte Gefühle, weil er ihm so loyal war und so viel geholfen hat. Vielleicht hat auch David gedacht, ich kann mit diesem Joab, mit diesem sehr, ja, wie soll man sagen, heimtückischen Mann, sehr weisen Mann, klugen Strategen, ich kann mit dem umgehen, aber mein junger Sohn Salomo, das wäre dem eine Hausnummer zu groß. Ganz sicher hat der Joab den Tod verdient, nach Gottes Gesetz. Und so sagt er ihm, lass ihn nicht in Frieden in den Scheol hinabfahren. Aber den Söhnen des Gileaditas Barzillai sollst du Gnade erweisen. Und sie sollen unter denen sein, die an deinem Tisch essen, denn ebenso sind sie mir entgegengekommen, als ich vor deinem Bruder Absalom flog. Also das sind gute Leute, die versammeln um dich. Und siehe, bei dir ist Shimi, der Sohn Geras, der Benjaminit aus Bahurim. Das ist der, der mich mit einem schlimmen Fluch verflucht hat am Tag, als ich nach Mahanaim ging. Aber er kam mir dann entgegen an den Jordan herab und ich schwor ihm bei dem Herrn und sprach, wenn ich dich mit dem Schwert töte. Also er hat ihm versprochen, ihn zu verschonen. Aber jetzt sagt er seinem Sohn, jetzt aber lass ihn nicht ungestraft, denn du bist ein weiser Mann und wirst erkennen, was du ihm tun sollst. Lass sein graues Haar mit Blut bedeckt in den Scheol hinabfahren. Er war ihm auch eine Hausnummer zu groß. Und David legte sich zu seinen Vätern und wurde in der Stadt Davids begraben. Und die Tage, die David über Israel König war, betrugen 40 Jahre. In Hebron war er 7 Jahre König und in Jerusalem war er 33 Jahre König. Und Salomo setzte sich auf den Thron seines Vaters David und seine Königsherrschaft war festgegründet. Mit 30 Jahren ist David König geworden, 40 Jahre lang war er König, also ungefähr 70 Jahre alt. Jetzt könnt ihr weiterblättern zur 1. Chronik, Kapitel 28. In der 1. Chronik haben wir lange Geschlechtsregister. Am Anfang des Buches ist für uns langweilig zu lesen, aber Für die Israeliten, die aus der Gefangenschaft aus Babylon zurückgekehrt sind, für die war das begeisternd, da drin ihre Namen zu lesen. War ein Buch, das den Israeliten ihre Geschichte erklärt hat. Denen, die zurückkommen aus der Verbannung von Babylon. Und dann sehen wir auch hier in der ersten Chronik, wie David den Tempeldienst organisiert hat. Die Leviten, die Türhüter, die Musiker. Und im Kapitel 28 sehen wir so die letzte öffentliche Versammlung, wo David jetzt nochmal offiziell seinen Herrscherstab, seinen Löffel, könnte man sagen, abgibt an den Salomo. Und David versammelte alle Obersten Israels, die Obersten der Stämme und die Obersten der Abteilungen, die dem König dienten, und die Obersten über 1000 und die Obersten über 100 und die Verwalter über das ganze Eigentum und über den ganzen Viehbestand des Königs und seiner Söhne samt den Hofbeamten und den Helden und allen angesehenen Männern nach Jerusalem. Also ein Riesentreffen hier mit allen wichtigen Leuten. Und der König David erhob sich, stellte sich auf seine Füße. Es war sicher ein ergreifender, emotionaler Moment, wo dieser alte Mann sich nochmal aufrichtet und auf seine Füße stellt und hier seine letzte Ansprache an das Volk und seinen Sohn hält. Und er sagte: Hört mich, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte mir in meinem Herzen vorgenommen, ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes. Und ich stellte Material bereit, es zu bauen. Aber Gott sprach zu mir: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Mann des Krieges und hast Blut fließen lassen. Und der Herr, der Gott Israels, hat mich aus dem ganzen Haus meines Vaters erwählt, damit ich König über Israel sei für ewig. Denn Juda hat er zum Fürsten erwählt und im Haus Juda das Haus meines Vaters, und unter den Söhnen meines Vaters hat er an mir Gefallen gehabt, so dass er mich zum König macht über ganz Israel. Gott hat Gefallen gehabt an mir. Das Herz von David war, glaube ich, mehr ein Priester zu sein als ein König. Ich glaube, wenn es nach David gegangen wäre, wäre er lieber ein Levit gewesen oder ein Priester, der Gottesdienst getan hat im Tempel, als der König über Israel. Das war sein Herz. Haben wir letztes Mal auch gesehen, am Ende vom 2. Samuel, wo David beschrieben wird als der Psalmist Israels. Das war sein Herz. Er war ein Anbeter, um einen Tempel zu bauen, ein Haus für Gott zu bauen. Das war die Leidenschaft seines Lebens. Aber Gott sprach zu ihm: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen. Du bist nicht der Mann, sondern dein Sohn. Und ich mag das an David hier. Als Gott ihm das gesagt hat, ist sein Traum in Brüche gegangen. Das war die Leidenschaft seines Lebens, Gott einen Tempel zu bauen. Und Gott sagt ihm: Du bist nicht der Mann. Ich werde einen anderen gebrauchen. Dein Sohn. Es war wieder so eine Situation, David hätte sehr leicht eifersüchtig werden können. Und wie oft tun es Menschen, die sagen: Mann, wenn ich das nicht tun kann, dann soll es niemand tun. Wenn ich nicht meinen Traum leben kann, dann soll es auch ein anderer nicht können. Aber ich mag das an David. David hat ein demütiges Herz. Und seine Einstellung war: Okay, wenn ich nicht das Haus bauen kann, dann tue ich das, was ich tun kann. Dann bin ich halt König über Israel. Wenn das Gottes Wille für mich ist. Er ist der Herr, er ist der Chef. Er stellt uns jeden an seinen Platz. Und sein Herz war: Gott, wenn du nicht mich berufst, das zu tun, sondern einen anderen, dann will ich den anderen unterstützen mit allem, was ich habe, mit allem, was ich kann, damit er seine Berufung erfüllen kann. Ist das nicht wunderbar? Ist das unsere Einstellung, die wir haben? Oder sind wir welche, die eifersüchtig werden? Und die sagen: Mann, ich möchte die Position haben, und wenn ich nicht haben kann, dann kann der, der sie hat, der kann mich dann auch mal kreuzweise, weil wenn ich das tun kann, dann vergiss es. Gott, dann ist die Sache für mich abgehakt, sucht er einen anderen. Das war nicht Davids Herz. Sein Herz war: Ich unterstütze so gut ich kann. Und ihr könnt selber nachlesen in der ersten Chronik. David hat alles organisiert. Wir werden gleich sehen, er hat sogar den Plan gehabt für den Tempel. Er hat alles organisiert, die Türhüter, die Sänger, die Leviten, alles perfekt vorbereitet. Die Materialien werden wir auch gleich sehen. Er wusste, dass das Salomo eine Hausnummer zu groß war. Aber wenn ich das selber machen kann, dann will ich den unterstützen. Mit ganzer Kraft. Der meine Vision ausführen wird. Das, was mir eigentlich am Herzen liegt. Ich mag diese Einstellung. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie weit wir gelesen haben. Lesen wir in Vers 6 weiter. Und er sprach zu mir, dein Sohn Salomo, er soll mein Haus und meine Höfe bauen. Denn ich habe ihn mir zum Sohn erwählt und ich will ihm Vater sein. Und ich werde seine Königsherrschaft bestätigen für ewig, wenn er daran festhalten wird, meine Gebote und meine Rechtsbestimmungen zu tun, wie es heute der Fall ist. Hier haben wir es wieder. Willst du gesegnet werden? Tu das, was Gott sagt. Das ist der Weg des Heils. Und nun vor den Augen von ganz Israel, der Versammlung des Herrn und von den Ohren unseres Gottes, beachtet und sucht alle Gebote des Herrn eures Gottes, damit ihr dieses gute Land besitzt und es euren Söhnen nach euch vererbt für ewig. Das ist der Schlüssel. Beachtet und sucht alle Gebote des Herrn. Das ist was Aktives. Danach zu suchen, was will Gott von mir? Was sagt Gottes Wort für die Situation in meinem Leben oder für den Bereich meines Lebens? Was sagt Gottes Wort? Ja, wir wissen, was die Welt sagt, wenn es um Ehe geht oder um Sex oder um Karriere, um Wirtschaft, um wie wir mit Geld umgehen, wie wir miteinander umgehen. Aber was sagt Gott? Was sagt Gott für die Bereiche meines Lebens? Und es ist was Aktives hier. Nicht nur, naja, ich, Gottes Wort ist halt da und ja, ich will schon irgendwie gehorsam sein. Nee, er sagt, sucht nach Gottes Willen. Sucht Gottes Willen für euer Leben. Für jeden Bereich eures Lebens. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr das gute Land besitzen. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene mit ungeteilten Herzen und mit williger Seele. Das erste ist, erkenne Gott, den Gott deines Vaters. Meinen Gott. Das ist was Persönliches hier. Er ist mein Gott. Beziehung mit Gott, das ist das Allerwichtigste im Leben. Das ist, was David hier seinem Sohn Salomo sagt. Das ist das Wichtigste, deine Beziehung mit Gott. Mit dem Gott, mit dem ich Beziehung hatte. Das ist der Schlüssel meines Lebens. Beziehung mit ihm zu leben. Das ist das Erste, Beziehung mit ihm. Und dann das Zweite ist, Dienst für ihn aus dieser Beziehung heraus. Und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Mit ungeteiltem Herzen. David war kein perfekter Mann, aber er hatte ein ungeteiltes Herz für Gott. Und sein Sohn Salomo konnte das beobachten. Er hat dieses Herz für Gott gesehen, diese Beziehung mit Gott, als er geherrscht hat. Er hat es gesehen in seinem Versagen. Er hat es gesehen, als er Buße getan hat. Er hat es gesehen, als er gezüchtigt wurde. Diese Beziehung, dieses Herz für Gott. Deswegen war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat ein ungeteiltes Herz. Und Jakobus sagt uns, dass wir nicht wankelmütig sein sollen, nicht geteilt sein sollen in unserem Herzen. Hin und her getrieben, wie ein Schiff vom Wind und von den Wellen. Was sagen die Leute? Was sagt die Welt? Hin und her geworfen. Ein ungeteiltes Herz für Gott. Haben wir ein ungeteiltes Herz? Wirklich ungeteilt. Nicht, dass wir sagen, naja, 94% Herr hast du, aber dann die 6%, dann lasse ich dich dann rein in meinem Leben. In dem einen Bereich meines Lebens sag du ich, was ich will. Ist mir egal, was du sagst gerade. Es ist ein geteiltes Herz. Es geht hier nicht um 50-50. Spricht von einem ungeteilten Herzen. 100% bei Gott. Dienen mit ungeteiltem Herz und mit williger Seele. Ist eine Entscheidung, ist eine Frage des Willens. Wofür will ich leben? Für Gott oder für mich selbst oder die Welt oder wofür will ich leben? Ist eine Entscheidung. Ungeteiltes Herz und willige Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Kennt jeden einzelnen Gedanken, den du denkst. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Wenn du ihn suchst, dann wird er sich von dir finden lassen. Nicht vielleicht, nicht manchmal, er wird sich finden lassen. Such Gott mit ganzem Herzen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum. Sei stark und handle. Wieder diese eine Sache, Salomo, der Herr hat dich erwählt, ein Haus zu bauen als ein Heiligtum. Ich habe alles vorbereitet, ich habe mein ganzes Leben dafür hingegeben. Und lieber Sohn, wenn du das jetzt nicht machst, dann war mein ganzes Leben, meine ganze Vorbereitung umsonst. Das ist die eine Sache hier. Salomo, der Herr hat dich erwählt, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum. So sei stark und handle. Tu das, Salomo. Ist auch wichtig, dass wir nicht nur Hörer sind des Wortes, dass wir nicht nur intellektuell wissen, was wir tun sollen, sondern dass wir es auch tun. Nicht nur da sitzen und Pläne schmieden oder davon träumen, wie toll es wäre, das für Gott zu tun oder ihm gehorsam zu sein oder deiner Berufung zu folgen. Nicht, steh auf und tu es. Das ist wichtig. Sei stark und handle. Und David gab seinem Sohn Salomo den Plan, der Vorhalle des Tempels und seiner Gebäude und seiner Schatzkammern und seiner Obergemächer und seiner Innenräume und des Raumes der Deckenplatte und den Plan von allem, was durch den Geist in ihm war, für die Höfe des Hauses des Herrn und alle Zellen ringsum, für die Schatzkammer des Hauses Gottes und die Schatzkammern der heiligen Gaben und für die Abteilungen der Priester und Leviten und für alle Dienstarbeiten im Hause des Herrn und für alle Geräte des Dienstes im Haus des Herrn. Gib dir den ganzen Plan hier, schon alles bereitet. Und seh dir, es war durch den Geist in ihm. Ich glaube, Gott hat dem David durch Inspiration den Plan für den Tempel gegeben, genauso wie er Mose den Plan für das Heiligtum in der Wüste gab. Und er gibt es hier seinem Sohn weiter. Für das Gold gemäß dem Goldgewicht, für alle Geräte jedes Dienstes, für alle silbernen Geräte gemäß dem Gewicht. Jedes einzelne könnt ihr durchlesen für euch selbst. Jedes einzelne Gerät. David hatte den genauen Plan. Das alles hat er mich aufgrund einer Schrift aus der Hand des Herrn gelehrt, alle Arbeiten des Plans. Vers 19. Und David sagte zu seinem Sohn Salomo, Vers 20, sei stark und mutig und handle. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen, denn der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Sei stark und sei mutig, nicht niedergeschlagen, denn Gott ist mit dir. Warum stark, warum mutig? Weil Gott ist mit dir. Er wird dich nicht verlassen. Angst ist eigentlich immer die Folge oder Mutlosigkeit, Angst vor Verlust. Wann werden die Leute, die mir wichtig sind, werden sie mich verlassen? Werde ich allein dastehen? Angst vor Einsamkeit? Werde ich das Zeug, was ich hier aufgehäuft habe, mein materielles Zeug, werde ich das verlieren? Wovon werde ich leben? Wo werde ich wohnen? Wie wird es sein? Und David sagt ihm hier, sei mutig, sei stark, handle, sei nicht niedergeschlagen, denn der Herr, dein Gott, wird mit dir sein. Und er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. David betet in einem Psalm, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, der Herr wird mich nicht verlassen. Das gibt uns Sicherheit, oder? Ich muss keine Angst haben, weil ich weiß, der Herr ist da. Er wird mich nicht verlassen. Wir müssen nur das tun, was David im Psalmbuch gesagt hat. Such dem Herrn von ganzem Herzen, ungeteiltem Herzen, ganzer Seele. Das ist, was Jesus uns gesagt hat, oder? Suche zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit und all das andere wird dir hinzugefügt werden. Du schau, dass dein Herz bei Gott ist und in der rechten Beziehung mit ihm. Du folg ihm nach. Lebe nach seinem Wort. Und er wird dich versorgen. Und du wirst nie allein sein. Das gibt uns Sicherheit. Der Herr ist mit uns, wenn wir mit ihm sind. Und siehe, das sind die Abteilungen der Priester und der Leviten für jeden Dienst des Hauses Gottes. Und in aller Arbeit sind bei dir solche, die bereitwillig und geschickt sind zu jedem Dienst, und die Obersten und das ganze Volk für alle deine Anordnungen. Also alles vorbereitet, du musst nur mehr stark sein und es umsetzen. Und der König David sagte zu der ganzen Versammlung: Mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart. Das Werk aber ist groß. Denn nicht für einen Menschen ist dieser Palast, sondern für Gott, den Herrn. Das war Davids Vision. Er wollte Gott beständig haben im Zentrum seines Volkes. Deswegen hat er die Bundeslade nach Jerusalem überführen lassen, dass das Heiligtum im Zentrum des Volkes ist. Jetzt möchte er den Tempel bauen als sein Lebenswerk. Er weiß, die zukünftigen Generationen werden Bestand haben, wenn der Herr im Zentrum ihres Lebens ist. Und so ist es auch in unserem Leben. Das will David weitergeben. Was willst du deinen Kindern weitergeben? Das ist das Wichtigste, was wir dann weitergeben können. Beziehung mit Gott. Gehorsam seinem Wort. Der Herr ist mit dir, halt fest. Behalte Gott im Zentrum deines Lebens. Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt, das Gold für die goldenen Geräte und das Silber für das Silberne und das Bronze für das Bronzene und so weiter und so fort. Vers 3, und außerdem, weil ich gefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich, was ich als Eigentum an Gold und Silber selbst besitze, für das Haus meines Gottes gegeben, über all das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums bereitgestellt habe. 3000 Talente Gold, von Gold aus Ophir. Das waren 110 Tonnen umgerechnet. Hat David aus seinem eigenen Besitz. Der war nicht irgendwie habgierig, der hat nicht zurückgehalten. Er hat gegeben für das Werk des Hauses. Und 7000 Talente Silber, mehr als doppelt so viel, zum Überziehen der Wände der Räume. Und Gold für das Goldene und Silber für das silberne Gerät und für jede Arbeit von Künstlerhand. Wer ist nun bereitwillig, heute seine Hand ebenso für den Herrn zu füllen? David hat das ganz im Herzen gegeben für den Tempel. Und ich mag es, er sagt, mein Gold, das soll das Innerste des Tempels auskleiden. Das soll für die Geräte sein, für das Heiligste. Da will ich mein Zeug angelegt haben. Wo legst du dein Zeug an? Materielle Dinge, die Zeit, die Gott uns gegeben hat, die Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, sind Werkzeuge. Was machen wir damit? Bauen wir mit im Reich Gottes? Bauen wir was, was beständig ist? Oder verschwenden wir es für uns selbst? Für materielles Zeug, was wir gar nicht wirklich brauchen? Haben wir eine Vision, die größer ist als unser eigenes kleines Leben? Wir können uns nichts mitnehmen. Wenn wir sterben, lassen wir alles zurück. Wir können manche Sachen vorausschicken. Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Das wird nicht verrosten, das wird nicht gestohlen werden. Wir werden belohnt werden. Wie investieren wir unser Leben? Es geht hier mehr als nur um Besitz. Aber Besitz, unsere materiellen Ressourcen, das zeigt uns sehr deutlich, wo unser Herz ist. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Hast du ein Herz fürs Reich Gottes? Wenn nicht, dann ist es eine sehr konkrete Sache, wie du ein Herz fürs Reich Gottes kriegen kannst. Investier dein Zeug in Gottes Reich und du wirst ein Herz dafür bekommen. Wenn du in Aktien investierst, wirst du sehr interessiert sein an den Aktienkursen. Wird dein Herz dort sein. Investier in Gottes Reich. Investier in Missionare. Dann wirst du ein Herz haben für Mission. Sehr praktische Sache hier. Und ich mag das, David setzt hier nicht die Leute irgendwie manipulativ, irgendwie unter Druck, versucht sie zu manipulieren. Im Neuen Testament heißt es, Gott will einen freudigen Geber. So wie es sich jeder in seinem Herz vorgenommen hat, freiwillig. Aber geben sollte ein ganz normaler Teil unseres Lebens sein. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Und David geht als guter Leiter mit gutem Vorbild voran. Sagt, Mann, ich habe gegeben, alles, was ich konnte. nach allem, was in meiner Hand ist. Und dann sagt er, wer ist nun bereitwillig, heute seine Hand ebenso für den Herrn zu füllen? Und die Obersten der Sippen und die Obersten der Stämme Israels und die Obersten über 1000 und über 100 und die Obersten über den königlichen Dienst zeigten sich bereitwillig. Jetzt machen die Leiter hier mit. Und sie gaben für die Arbeit am Haus Gottes 5000 Talente Gold, 190 Tonnen und 10.000 Dariken und 10.000 Talente Silber, 375 Tonnen Silber. Und 18.000 Talente Bros, ungefähr 675 Tonnen. Und 100.000 Talente Eisen, 3.750 Tonnen. Unmengen. Und bei wem sich Edelsteine fanden, der gab sie für den Schatz des Hauses des Herrn und in die Hand Jehiels des Gershoniters. Und das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, denn mit ungeteiltem Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn und auch der König David freute sich mit großer Freude. Seht ihr, da erkennt man ein ungeteiltes Herz. Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen, das geht nicht. Wenn ich ein Herz für Gott habe, dann wird auch mein materielles Zeug, werde ich das investieren in Gottes Reich. Gutes Thermometer, wo unser Herz ist. Und es ist nicht so, dass Gott unser Zeug braucht. Gott gehört alles. Wir müssen geben. Das ist zu unserem Guten. Weil jedes Mal, wenn wir geben, dann geben wir ein Stück von unserer Habsucht weg. Und das ist unser Problem normalerweise, dass wir habsüchtig sind, dass wir Materialisten sind. Und davon will Gott uns befreien. Und seht ihr, das Volk freute sich und König David freute sich mit so großer Freude. Geben ist seliger als nehmen. Da ist Freude drin, da ist Freiheit drin. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung und David sprach, gepriesen seist du Herr, Gott unseres Vaters Israel von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät und alles im Himmel und auf Erde ist dein. Gehört alles ihm. Erinnert mich an die Offenbarung, da haben sie ein ähnliches Lied gesungen. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Das ist dein Königtum. Deswegen setzt auch du dir ein, die du dort haben willst. Du bist das Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Der allmächtige Gott. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen wie alle unsere Väter, wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden und es gibt keine Hoffnung. Freut sich er drüber, sagt, wer bin ich, dass ich dir geben kann? Eine ganz neue Perspektive, was Geben betrifft, oder? Mit willigem Herzen erfreut sich. Was für ein Geschenk das ist, dass ich mitwirken kann an deinem Reich, an dem, was du tun willst, Gott. Dass ich materiell geben kann, meine Zeit geben kann. Und wir sind alle berufen zu geben. Wir sind berufen, Geber zu sein und Entnehmer zu sein. Das sollte ein ganz normaler Teil unseres christlichen Lebens sein. Dass wir regelmäßig und ganz normal geben von dem, was Gott uns geschenkt hat an Materiellen, aber auch von unserer Zeit, Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, die Gaben. Wir wollen es ihm zurückgeben. Wir wollen es nutzen für ihn, um sein Reich zu bauen, um anderen Menschen zu dienen. So sammeln wir uns Schätze im Himmel. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden. Setz sie in Perspektive, eine ewige Perspektive zu haben. Wir sind nur Durchreisende hier, sagt uns Paulus im Neuen Testament. Das ist nicht unser Zuhause. Wir sind nur auf der Durchreise. Wir leben in Zelten hier. Unser Körper ist ein Zelt. Eines Tages werden wir umziehen in unserem Palast im Himmel. Und wo wird dann unser Schatz sein? Werden wir reich sein, wenn wir im Himmel sind? Oder werden wir all unseren Schatz hier zurücklassen auf dieser Welt? David hatte eine ewige Perspektive hier. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie und das ist alles dein, kommt sowieso von dir. Wir geben dir nur zurück, was du uns gegeben hast. Und ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Freut ihm, wenn wir ehrlich mit ihm leben. Ich nun in Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich das alles bereitwillig gegeben. Seht ihr? Keine Manipulation, kein Druck, bereitwillig, weil er Gott geliebt hat. Ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Zuerst der König, dann die Leiter, dann das Volk. Herr Gott unserer Väter, Abraham, Isaak und Israel, bewahre dieses für ewig als strebender Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. Das war sein Gebet, dass das Volk nur das Herz bei ihm hat, genauso wie er mit Gott gelebt hat. Und meinem Sohn Salomo, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Ordnungen zu beachten, um das alles zu tun und den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. Wie oft wiederholt er das hier? Ungeteiltes Herz, seine Gebote zu bewahren. Unglücklicherweise hatte Salomo kein ungeteiltes Herz. Am Anfang ja, aber dann viele Frauen genommen, Kompromisse eingegangen, am Ende seines Lebens Götzentempel gebaut für fremde Götter und sein geteiltes Herz hat zu einem geteilten Reich geführt. Und David sagte zu der ganzen Versammlung, preist doch den Herrn, euren Gott. Und die ganze Versammlung pries den Herrn, den Gott ihrer Väter, und sie verneigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn, vor dem König. Und am folgenden Tage brachten sie Schlachtopfer dem Herrn dar, und sie opferten dem Herrn Brandopfer, 1000 Jungstiere, 1000 Widder, 1000 Lämmer und ihre Trankopfer und Schlachtopfer in Menge für ganz Israel. Und sie aßen und tranken vor dem Herrn an jenem Tag mit großer Freude. Und sie machten Salomo, den Sohn Davids, zum zweiten Mal zum König. Hier offiziell. Nicht diese Husch-Pusch-Aktion, weil es einfach sein musste, sondern jetzt offiziell vor dem ganzen Volk. Und sie salbten ihn, dem Herrn, zum Fürsten und Zadok zum Priester. So setzte sich Salomo auf den Thron des Herrn als König anstelle seines Vaters David. Und er hatte gelingen und ganz Israel gehorchte ihm. Und alle Obersten und die Helden und auch alle Söhne des Königs Davids unterwarfen sich dem König Salomo. Und der Herr machte Salomo überaus groß vor den Augen von ganz Israel. Und er gab ihm Majestät der Königsherrschaft, wie sie vor ihm bei keinem König über Israel gewesen war. Keiner war so reich und so ein großes Reich und so viel Frieden wie Salomo. Und das kam vom Herrn. Hat einfach diesen 16-, 17-jährigen Jungen hier gesegnet. So regierte David, der Sohn Isais, über ganz Israel. Und die Tage, die er über ganz Israel regierte, waren 40 Jahre. In Hebron regierte er 7 Jahre und in Jerusalem regierte er 33 Jahre. Und er starb in gutem Alter, satt an Tagen, Reichtum und Ehre. Und sein Sohn Salomo wurde an seiner Stelle König. Mann, so möchte ich mal sterben. In gutem Alter, satt an Tagen. Nicht nur, weil er lang gelebt hat, sondern weil er sein Leben wirklich zur Fülle für Gott gelebt hat und für ihn genutzt hat. Reichtum und Ehre, vor allem auch Ehre bei Gott. Und sein Sohn Salomo wurde an seiner Stelle König. Und die Geschichte des Königs Davids, die frühere und die spätere, sie, die ist geschrieben in der Geschichte des Seher Samuel, das haben wir studiert, und in der Geschichte des Propheten Nathan, das Buch haben wir nicht, und in der Geschichte Gads, des Schauenden, das ist auch ein Buch, was wir nicht mehr haben. Dazu seine ganze Regierung und seine Macht und die Zeiten, die über ihn und über Israel und über alle Königreiche der Länder dahingegangen sind. Es war das Leben von David. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für David, für das Vorbild, was er uns ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ist David ein besserer Freund geworden. Habe ich David besser kennengelernt über die letzten Monate. Und Vater, wie viel wir von ihm lernen können. Ich bitte dich, Gott, dass wir weise sind und auf diese Worte hören, die du uns durch seinen Mund sagst. Dass wir mit ungeteiltem Herzen vor dir leben. Dass wir die Beziehung mit dir zur ersten Priorität machen in unserem Leben. Und dass wir einfach jedem Wort in diesem Buch gehorchen, weil wir wissen, dass es gut und heil ist für uns. Gib uns ein ungeteiltes Herz, Vater.
Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.